Leib und Seele. Das Überlebensmagazin bei Lora München. Leib und Seele.
Wir schauen hier auf einen Mühlbach, der ein Wasserrad antreibt. Und dieses Wasserrad sorgt dafür, unter anderem, dass sich die Mühlräder weiter drehen, und zwar die Mühlräder der Drax-Mühle in Rechtmehring bei Haag in Oberbayern. Und in unserer heutigen Ausgabe von Radio Slow Food dreht sich alles um Mühlen, Mehl und um eine Müllerin, um Monika Drax.
Hallo.
Mein Name ist Hannelore Fiskus. Monika Drax und ich, wir werden Sie durch diese Sendung führen, in der Sie hoffentlich viel Spannendes rund um eines unserer wichtigsten Lebensmittel erfahren werden, das Mehl. Insgesamt gibt es in Deutschland heute noch 550 produzierende Mühlenbetriebe. 196 davon vermahlen mehr als 1000 Tonnen Getreide im Jahr. Die 13 größten Mühlenbetriebe in Deutschland decken damit mehr als 40% des Marktes ab. Die 60 größten Mühlenbetriebe erreichen einen Anteil von knapp 90%. Das heißt, es gibt immer noch viele kleine Mühlenbetriebe und viele davon, wie der von Monika Drax, befindet sich nach wie vor in Familienhand. Ihre Mühle, Monika Drax, ist allerdings keine ganz kleine Mühle.
Also ich würde sagen, wir sind eine mittelständische Mühle. Wir produzieren aus 1000 Tonnen regionalem Getreide ganz verschiedene Mehlsorten.
Seit wann gibt es diese Drax-Mühle?
Das erste Mal sind wir urkundlich 1534 erwähnt, wobei das man dazu sagen muss, dass mein Urgroßvater dieses Anwesen erst 1912 gekauft hat. Und ich mache das jetzt in vierter Generation weiter.
Und Sie sind die erste Müllerin in dieser Mühle?
Ja, genau, die erste Frau, die das hier weitermacht.
Wie viele Müllerinnen gibt es denn inzwischen?
Also in ganz Deutschland sind wir ungefähr 12 Müllerinnen, die da aktiv noch diesen Beruf ausführen.
Sie waren, als Sie vor wie vielen Jahren diese Meisterprüfung gemacht haben?
Das ist jetzt schon über 20 Jahre her und da war ich alleine. Also unter 20 Männern ist ja doch ein sehr männerdominierender Beruf. Aber immer wieder sind natürlich Frauen mit dabei, die diese Tradition auch weiter ausüben und diesen Beruf erlernen.
Zum Thema Mühlen vielleicht noch kurz ein paar Informationen. 1950 gab es in Deutschland noch 19.000 Mühlen. Davon sind ungefähr 550 übrig geblieben und Bayern ist nach wie vor das mühlenreichste Bundesland.
Ja, das lässt sich dadurch erklären, weil es natürlich in Bayern auch unheimlich viel Wassermühlen gibt und in Bayern herrscht halt auch eine kleinere Mühlenstruktur. Das heißt also, die größten Mühlen befinden sich eigentlich eher jetzt im Norden und in Bayern ist es sehr, sehr gemischt. Da gibt es natürlich auch sehr große Mühlen, aber durchschnittlich eher auch viel mittelständische und kleinere.
Gibt es eigentlich noch mehr bayerische Mühlen in Frauenhand?
Ja, also die Petra Schuster jetzt aus der Oberpfalz, die ist auch ganz aktiv, die ist jetzt auch mein Alter, die macht das auch sehr, sehr gut und ein paar Müllerinnen gibt es auf jeden Fall noch.
Wieso haben Sie sich für diesen Beruf entschieden?
Ich denke, Leidenschaft. Also es ist von klein auf schon so gewesen, dass mir das einfach unheimlich viel Spaß gemacht hat, sich einfach in der Mühle zu bewegen. Beziehungsweise wir haben halt einfach als Kinder in der Mühle gespielt und einfach überhaupt der Rohstoff Getreide und Mehl, das ist einfach ganz was Tolles. Und ich denke, mir wurde das schon so ein bisschen in die Wiege gelegt und unter anderem, mir macht das auch unheimlich Spaß einfach.
Jetzt stellt man sich so eine Müllerin eigentlich vor in weißer oder grauer Kleidung, irgendwie Mehlstaub im Haar und Säcke schleppend. Stimmt bei Ihnen jetzt gar nicht so? Schicke Frau, schon im praktischen Outfit, aber gar nicht so, wie man sich so eine Müllerin eigentlich vorstellt. Ist das nicht eine schwere Arbeit für Frauen?
Das hat sich technisch natürlich total geändert. Also die Mühlen sind ja sehr modern in der Bedienung und von daher hat sich natürlich auch für die Frauen das sehr positiv entwickelt, dass die Arbeit nicht mehr so schwer ist. Das ist natürlich auch klar, dass ich auch mal die Säcke umherhiefe hier in der Mühle. Aber generell, klar, es ist eine schwere Arbeit, aber das war einmal, würde ich sagen.
Also das Klischee vom Müller stimmt jetzt nicht mehr so ganz, obwohl sich hier noch wunderbar das alte Mühlrad dreht. Aber ich denke, wir gehen jetzt vielleicht mal etwas hinein und zwar kommen wir direkt vom Mühlrad in die Scheune. Ist das die ehemalige Scheune, wo wir jetzt stehen?
Wir befinden uns jetzt gerade im ehemaligen Sägewerk. Also unser Anwesen, wir haben ja früher auch noch Landwirtschaft mit dabei gehabt. Und ich sage es mal, bis in die 30er Jahre ist bei uns im Endeffekt noch ein Sägewerk mit dabei gewesen. Und das war halt gekoppelt mit der Mühle. Also man muss sich jetzt das vorstellen, wir standen jetzt vorher gerade direkt am Mühlrad und es ist genau gebäudetechnisch zwischen Mühle und dem alten Sägewerk. Früher gab es ja nur Wasserkraft und da wurde halt dementsprechend entweder in der Mühle gemahlen mit der Wasserkraft, mit der Energie, oder es wurde, sage ich mal, das Holz in der Säge halt einfach dann geschält.
Also nicht gleichzeitig, sondern abwechselnd, weil das Getreide wurde ja nur zu bestimmten Zeiten geerntet und angeliefert, oder wurde das dann damals schon gelagert und das ganze Jahr über frisch gemahlen?
Also ich sage es mal, ganz, ganz früher wurde das von den Landwirten immer aktuell geliefert und dann mehr oder weniger so in einer Art Lohnvermahlung gemahlen und der Landwirt hat sie wieder geholt und der Müller hat dann dafür einfach was erhalten. Und später kam es natürlich dann auch dazu, dass einfach dann die Lagermöglichkeit in der Mühle dann einfach da waren mit verschiedenen Silos. Juli, August wird es geerntet, wir kriegen das direkt vom Landwirt, wir lagern das ein bei uns und sind dann über das ganze Jahr sehr, sehr gut versorgt. Wobei wir natürlich dazwischen auch von unseren Landwirten Getreide geliefert bekommen.
Wir sind jetzt hier, wie gesagt, in diesem ehemaligen Sägewerk. Aus diesem ehemaligen Sägewerk ist ein kleines Museum geworden, oder wie würden Sie das bezeichnen?
Also ich würde es jetzt einfach als Getreideausstellung bezeichnen. Wir haben hier über 25 verschiedene Getreidesorten ausgestellt, dass man wirklich einfach mal sieht, wie sehen die Ähren aus. Wir haben da im Endeffekt Beschriftungen mit dabei. Wir bieten das halt im Rahmen einfach von der Mühlenführung an, dass man hier noch mit hochgeht und sich einfach anschaut, okay, wie schaut denn Einkorn aus, wie sieht die Ähre aus. Und da kann man sich einfach so ein bisschen einen Überblick verschaffen über alte Getreidesorten.
Wir können ja einfach mal die Runde machen kurz. Also hier haben wir schwarzen Emmer und man sieht ganz deutlich den Unterschied zwischen den Ähren, zum Beispiel zwischen dem Einkorn und diesem Emmer. Der hat richtig dicke Körner und lange, wie nennt man das?
Granen.
Granen, genau. Im Gegensatz zu diesem Einkorn, was ja recht spärlich ausschaut.
Ja, genau. Das ist natürlich, sage ich mal, die absolute Ursorte des Einkorn. Das ist natürlich eine ganz filigrane Ähre. Und da sind ja, sage ich mal, in der Ähre auch gar nicht so viele Körner enthalten. Viele Sorten sind halt irgendwie einfach nachgezüchtet worden. Also ausnahmsweise beim Emmer, das ist ja eine sehr große Ähre mit ganz vielen Körnern. Und unter anderem haben wir ja auch noch den Dinkel eben hier. Das ist halt einfach so, wie die Natur das einfach so angelegt hat.
Was haben wir hier noch für Getreidesorten? Machen wir kurz die Runde. Weißer Emmer, roter Emmer.
Dann heute jetzt so die Besonderheit, den Oberkulmer Rotkorn. Also das ist eine alte Dinkelsorte, die wir, sage ich mal, seit über 10 Jahren schon forcieren, hier in der Mühle einfach zu vermahlen, zu verarbeiten. Und das ist halt, sage ich mal, eine Dinkelsorte, die nicht mit Weizen eingekreuzt ist. Das ist wirklich noch die Ursorte. Und das ist halt einfach, sage ich mal, der richtige Dinkel. Und der schmeckt halt einfach besser. Das ist wirklich ein ganz anderes Mehl.
Und dann haben wir aber noch ein Dinkel-Schwabenkorn.
Genau, da haben wir jetzt einfach mal zum Vergleich einfach, dass man die Unterschiede zwischen den Ähren auch sieht. Und weil dieser Oberkulmer Rotkorn, der hat halt eine eher rötliche Ähre und das Schwabenkorn ist, sage ich mal, eine kürzere und hellere.
Die Form ist auch unterschiedlich.
Genau, also nur zum Vergleich einfach, dass die Leute halt sehen, wie unterschiedlich das aussieht. Wir haben da ganz viele alte Sorten, die eigentlich so vor 100 Jahren bei uns kultiviert worden sind, wie der Laufener Landweizen oder der Niederbayerische Braunweizen. Da muss man jetzt einfach sagen, die Sorten wären jetzt nicht mehr aktuell oder, sage ich mal, nur in kleineren Partien bei uns angebaut. Da ist es jetzt eher so, dass man sagt, das ist jetzt eigentlich eher so eine Landerhaltungssorte. Die finden aber jetzt, sage ich mal, so in der normalen Müllerei nicht mehr so große Bedeutung. Da haben wir halt natürlich eher so exotische Weizensorten wie den Rotkornweizen oder den Gelbmehlweizen. Den haben wir selber in der Mühle im Programm. Und das ist hier jetzt einfach nur, dass man mal ein bisschen aufzeigen kann, welche tolle Vielfalt das eben an Getreide gibt.
Und wie unterschiedlich tatsächlich diese Ähren aussehen, wenn man sich die ganz genau mal anschaut.
Genau. Wir haben ja Gott sei Dank viele Landwirte, die auch einfach mal Besonderheiten für uns anbauen, wie Buchweizen oder Hirse. Und gut, Hafer ist ja, sage ich mal, in der Richtung normal. was wir jetzt ganz neu haben, ist Champagnerrocken und Waldstaudenrocken.
Der ist besonders spritzig.
Ja, genau. Nee, nicht zum Trinken, den essen wir. Aber es ist wirklich, wie vielleicht auch das Getränk, ganz was Besonderes und auch die Brote daraus unheimlich fein und mild im Geschmack. Also es ist schon, wie der Name auch sagt, etwas Besonderes.
Diese Getreidesorten, die Sie vermahlen in der Mühle, kommen die aus Biobetrieben?
Ja, also alles, was jetzt exotische oder sage ich mal Urkorngetreide betrifft, das ist alles Bio. Also unsere Tendenz ist im Betrieb auf jeden Fall ökologische Ausrichtung, wobei wir haben also schon noch einen kleinen Teil jetzt konventionelles Mehl, das wir auch noch produzieren. Ja. Aber das ist dann überhaupt kein Problem, das einfach räumlich und von der Mühle zu trennen, weil wir da extra Silobereiche haben und das in der Produktion dann, sage ich mal, sehr gut trennen können.
So, jetzt haben wir schon mal gesehen, wie viele Getreidesorten es hier in der Mühle gibt. Jetzt schauen wir uns dann mal an, wie die vermahlen werden.
Genau, also wir können jetzt einfach mal starten, weil wir haben da hier in der Ausstellung ein ganz tolles Exponat und zwar einen Mahlstein, der nachweislich schon 4000 Jahre alt ist. In der Nähe von Dorfen ist der ausgegraben worden und wurde uns das Ausstellungsstück, wurde uns das genau zur Verfügung gestellt. Und da hat man wirklich auch noch das Glück, an dem Stein hingen auch noch kalzinierte Körner dran. Ja, echte Körner und die weisen auch darauf hin, dass man sagt, die haben da Roggen und Gerste vermahlen. Und die haben wir auch hier in so einer kleinen Vitrine. Da kann man sich das dann alles anschauen. Damals waren ja anscheinend die Leute noch nicht sesshaft, dann wurden praktisch diese Ansiedlungen immer abgebrannt, dass das halt keiner nutzen kann. Und deswegen, sage ich mal, haben wir da einfach auf diesem Stein, der dann irgendwie so mit Lehm umhüllt war, diese verkohlten Körner da gefunden. Und das ist natürlich jetzt schon ganz was Besonderes.
Es sind lauter kleine, ganz schwarze Körner. Und dieser Stein, es ist noch ein Handmahlstein, wenn man das so sieht. Darf man das mal ausprobieren? Ja. Da hat man die Körner draufgelegt und dann gerieben und zerrieben praktisch.
Genau, das war, sage ich mal, der Anfang der Müllerei. Damals schon in Frauenhand, weil das haben die Frauen machen dürfen.
Radio Lora München.
Montags bis donnerstags von 16 bis 24 und am Freitag von 16 bis 21 Uhr.
Auf UKW 92,4 und im Münchner Kabel auf 96,75. Außerdem senden wir 24 Stunden im Internet. Sie finden uns auf loa924.de und auf der Digitalfrequenz DAB+.
Jetzt auf dem Weg in das Mühlengebäude.
Direkt vor der Mühle haben wir noch einen alten Mahlstein, einfach mal so als Zeichen. Mit dem haben wir, sage ich mal, ich glaube, dass wir da vor 60, 70 Jahren damit gemahlen haben.
Und damals, um das noch mal ein bisschen zu erklären, wurden die Körner quasi zwischen zwei Mahlsteinen zerrieben, ist das richtig?
Genau, ja. Jetzt haben wir natürlich eine moderne Technik, jetzt nennt man die Maschine Walzenstühle. Die schauen wir uns jetzt mal noch genauer an.
Hier hört man schon den Lärm der Walzenstühle. Wo befinden wir uns jetzt?
Ich sag's mal jetzt, befinden wir uns ja gerade auf dem Walzenboden. Die Mühle ist ja auf 4 Stockwerke aufgeteilt dann. Und eben der Walzenboden, das wäre jetzt in dem Fall dann die 2. Etage, das ist so das Herzstück der Mühle. Hier befinden sich eben diese Vermahlungsmaschinen, wo wir das Getreide Schritt für Schritt zerkleinern.
Das sind große Apparate und man sieht tatsächlich oben in Glaskästen, wie das Getreide, in dem Fall hier, glaube ich, Dinkel.
Genau, sie kennt sich gut aus, ja.
durch ein Rohrsystem reingeblasen wird.
Genau, da wird es also nicht reingeblasen, sondern es wird über Elevatoren reingefördert auf den ersten Vermahlungsdurchgang und den nennt man erster Schrot. Also insgesamt haben wir 16 Vermahlungsdurchgänge.
Also ich war ja vor vielen, vielen Jahren schon mal hier. Da sah das noch ein bisschen anders aus, glaube ich, weil diese Maschinen sind offensichtlich brandneu und computergesteuert.
Genau, wir haben vor 2 Jahren die Mühle komplett umgebaut. Ein neues Mühlensystem. eingebaut, wo wir halt wirklich jetzt auch den Vorteil haben, noch mehr verschiedene Mehle einfach zu produzieren und natürlich auch noch energieeffizienter.
Braucht jede Getreideart eine unterschiedliche Mahlweise?
Ja, also das macht ja auch die Kunst des Müllers aus, aus den verschiedenen Getreidesorten einfach die dementsprechenden Mehle oder sei es jetzt Granulationen oder sei es Schrote, Mehle einfach herzustellen. Und natürlich jeder Rohstoff ist einfach anders und da ist es natürlich, sage ich mal, wichtig, dass sich der Müller auskennt, um dementsprechend, sage ich mal, die Anlagen, die Mühle einfach zu bedienen, dass man halt dann das Bestmöglichste dann einfach rausholt. Sie müssen sich jetzt vorstellen, wir haben insgesamt 16 nacheinander folgende Mahlstufen, wo das Korn Schritt für Schritt einfach zerkleinert wird. Also so im ersten Durchgang, den nennt man ersten Schrot, wird das Korn erst einmal aufgebrochen über zwei Walzen, die gegeneinander laufen und das Korn eben aufbrechen. Dann wird es, sage ich mal, pneumatisch und zwei Stockwerke weiter nach oben gefördert zu einer Siebmaschine, wo wir insgesamt 96 verschiedene Siebe drin haben, die halt einfach verschiedene Bespannungen haben. Feine, grobe Siebe, das heißt, die groben Siebe, die sieben die Schrote einfach ab, bringen dann praktisch, sagen wir, das Gröbere schon mal weg. Und da gibt es dann nachfolgend immer feinere Siebe. Und das sind ja die Mehlsiebe, die da drin sind, die sind ja so fein wie ein Seidenschal. Und da ist es so, dass, sage ich mal, in dem ersten Durchgang schon mal Mehl einfach abgesiebt wird, wird dann automatisch in ein Mehlsilo gefördert und alles andere, das ist gröber, das wird dann, sage ich mal, auf dem zweiten Durchgang nochmal zerkleinert.
Also was bleibt beim ersten Durchgang übrig? Der Schrot.
Genau, da bleibt dann der Schrot übrig und der geht wieder weiter auf den zweiten Schrot und wird dann auf dem zweiten Schrot, sage ich mal, wieder über die Walzen zerkleinert, wird wieder pneumatisch überhoben und wieder abgesiebt. Und das, sage ich mal, passiert immer einfach schrittweise und immer auch ganz schonend, damit halt einfach der Mehlkern und die Schale einfach wirklich optimal getrennt werden, dass man sagt, man bekommt helles Mehl raus und unter anderem wird halt das Mehl einfach schonend vermahlen, damit man halt einfach die Qualität auch noch erhält.
Also schonend, was heißt das dann genau?
Schonend heißt im Endeffekt, dass bei der Vermahlung das Korn oder das Gemahlene nicht zu stark strapaziert wird. Und ganz, ganz wichtig ist natürlich im Vorfeld einfach das Getreide für die Vermahlung einfach schon vorzubereiten.
Radio Slow Food ist ja heute zu Gast in der Drax-Mühle in Rechtmering bei der Müllerin Monika Drax. Und wir stehen jetzt hier an einem großen Trichter, über den das Mehl abgefüllt wird. Nebendran ist eine elektronische Computerwaage.
Genau, wir füllen hier jetzt die kleinen Haushaltspäckchen ab. In dem Fall wird jetzt gerade Dinkel-Wiener Griesler, das griffige Mehl, abgepackt. Und meine Damen, die Claudia und die Brigitte, bedienen die. Weil bei uns werden die Säcke zugenäht, alles mit Liebe gemacht. Können wir uns vielleicht mal anhören, wie sich so eine Nähmaschine, eine Sack-Zunähmaschine anhört.
Wunderbar, das sind dann diese Schlaufennähte, die sich so von alleine aufziehen, wenn man das richtige Ende erwischt.
Genau, ja, man muss auf jeden Fall das richtige Ende erwischen, da kann man den Sack ohne Probleme einfach aufziehen dann.
So wird das Mehl fertig verpackt, das dann im Mühlenladen verkauft wird. Monika Drax ist Slow Food Mitglied und bietet in ihrem Mühlenladen eine große Auswahl an Bioprodukten, aber natürlich vor allem auch an speziellen Mehlen aus der Mühle an. Das Getreide dazu stammt ausschließlich aus der Region und jede Charge wird im hauseigenen Labor von der Müllerin geprüft, sodass nur erste Qualität in die Mehltüten kommt. Hobbybäckerinnen und Bäcker finden hier eine große Auswahl an Biogetreidesorten, vom normalen Weizen über Dinkel, Einkorn, Emmer und andere Mehlspezialitäten in den verschiedensten Ausmalungsgraden. Dazu Hafer, Gerste, Hirse, Reis, Buchweizen und alles, was zum Backen dazugehört. Gleich geht's weiter mit Informationen der Müllerin zum Thema Getreide und Mehl.
Thank you. München auf der 92,4. Klare Sprache, klare Infos, klare Sache.
Radio Slow Food heute zu Gast in der Drax-Mühle in Rechtmehring bei Haag in Oberbayern. Zu Gast bei einer Müllerin, bei Monika Drax. Wir sitzen jetzt hier gemütlich in ihrer Wohnküche. Wie schaut denn eigentlich der Tag einer Müllerin aus?
Ja, da geht's schon mal früh los. Dann geht's erst einmal, sage ich mal, in die Mühle rüber. Die Mühle wird eingeschalten, dass die Mühle einfach mal wieder störungsfrei läuft. Und ja, dann geht's natürlich dann darum, dass man sagt, Getreide einfach vorbereiten für die Vermahlung. Oder es kommt, sage ich mal, ein Landwirt da vorbei mit Getreide. Das wird dann im Labor, im hauseigenen Labor einfach untersucht auf die verschiedenen Backeigenschaften. Es wird dann nach Sorte und Qualität einfach dann in unsere verschiedenen Silos einfach eingelagert. Dann kommen, sage ich mal, Bestellungen rein. Und ich hüpfe dann, sage ich mal, zwischen Büro, Laden hin und her und schaue, dass hier einfach alles reibungslos läuft.
Und wann endet dieser Arbeitstag?
Ja, der ist bei mir dann schon ein bisschen länger. Ich sage jetzt einfach mal, klar, so ein Aufgang, so ein Untergang, aber da wird es dann meistens schon mal gut auch später dann. Also man ist dann schon, natürlich mit Pausen dazwischen, wird es dann schon mal 9 oder 10 Uhr, bis mal der Tag dann da mal beendet ist.
Jetzt ist es ja so, dass sich die Getreidelandschaft bei uns in Deutschland ziemlich geändert hat. Also ich kann mich erinnern, früher gab es Weizenmehl, Roggenmehl. Inzwischen sind sehr viele Mehlsorten dazugekommen. Welche Getreidearten sind denn zurzeit aktuell, also die neu hinzugekommen sind?
Also Dinkel ist mal in ganz erster Position. Dinkel wird sehr gerne von den Kunden verwendet, unter anderem, weil er natürlich jetzt, sage ich mal, auch gesundheitlich und auch geschmacklich sehr, sehr gut ist. Und bei uns sind natürlich, sage ich mal, einfach so alte Urgetreidesorten mit dazugekommen.
Aber bleiben wir vielleicht nochmal ganz kurz beim Dinkel. Also was zeichnet den Dinkel aus?
Der Dinkel ist im Gegensatz zum Weizen, sage ich jetzt mal, einfach basischer. Er ist natürlich vom Geschmack her eher nussiger, milder. Klar ist er vielleicht von der Verarbeitung her, ja, so ein bisschen, wie sagen, der Teig ist eher fester, man braucht ein bisschen mehr Flüssigkeit. Aber generell, sage ich mal, schmecken halt wirklich Dinkelgebäcke oder Dinkelbrote auch sehr, sehr gut.
Wenn man jetzt mal ganz kurz noch bei den Backeigenschaften bleibt, kann ich mit Dinkel ein luftiges, lockeres Weißbrot machen?
Ja, kann man auf jeden Fall machen. Man muss ja halt dann ein paar Dinge einfach dann beachten. Das heißt, sie brauchen einfach ein bisschen mehr Flüssigkeit. Und so wäre es natürlich geschickt in der Verarbeitung dann, wenn Sie so eine Art Brühstück vorher machen. Also das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen wild an, aber es ist eigentlich ganz einfach. Da wird ein Teil vom Mehl wie so eine Art Pudding einfach schon mal so angekocht. Und das hat halt einfach den Vorteil, dass einfach die Dinkelgebäcke dann nicht so trocken backen sind, sondern das ist auch dann saftig. Man hat einfach nochmal einen guten Geschmack drin. Und bei Dinkel ist es halt, wenn man ihn so verarbeitet zu Brot, der wird halt immer eher ein bisschen trockener. Aber im Endeffekt durch dieses Brühstück kann man da wirklich wunderbar entgegenwirken, dass das einfach auch schön locker und saftig wird.
Was sind denn die anderen Getreidesorten?
Wie eben schon erwähnt, eben diese Urkornsorten wie Einkorn und Emma, das sind ja die ältesten Getreidesorten, die es überhaupt gibt. Und da ist es einfach so, die sind natürlich ein bisschen auch schwieriger zu verbacken, weil die Gebäcke ein bisschen flacher und auch ein bisschen trockener werden. Eben. Das hängt ja damit zusammen, weil natürlich Weizen und Dinkel, die haben einfach einen höheren Proteingehalt und der ist natürlich auch schon ausschlaggebend auch fürs Backvolumen dann. Aber man wird natürlich jetzt, sage ich mal, einfach mit den alten Sorten, mit wunderbaren Inhaltsstoffen beschenkt und vor allem einfach geschmacklich. Also wir machen ganz, ganz gerne aus Einkorn-Vollkornmehl, mischen wir das dann mit hellem Dinkelmehl und dann machen wir gerne unsere Spätzle daraus.
Was sind denn die besonderen Inhaltsstoffe von diesen alten Getreidesorten?
Beim Einkorn gibt es gewisse Vitamine, die noch mehr enthalten sind als wie beim Dinkel und vor allem der Carotenoidgehalt, das sind also diese Gelbmehlstoffe, der ist jetzt sehr stark enthalten beim Einkorn. Das ist eigentlich so ein Stoff, der jetzt auch in der Karotte vorkommt und da weiß man halt, dass das einfach unheimlich gut ist für die Augen.
Tatsächlich, und früher hat man immer gesagt, Karotten essen, damit man besser sieht.
Genau, dann heißt es jetzt hier mal Einkorn essen.
Gibt es sonst noch Inhaltsstoffe?
Ja, ich denke jetzt mal überhaupt die ganzen Mineralstoffe, sei es jetzt
irgendwie Eisen, Magnesium, Calcium. Also gibt es eine unheimliche Bandbreite, wo der menschliche Körper gut versorgt wird.
Was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen dem Mehl, das ich hier bei Ihnen kaufen kann, zu dem Mehl, was ich zum Beispiel für 59 Cent im Discounter kaufe?
Also erstmal die Backqualität. Also wir verwenden im Betrieb nur ausgewählte backstarke Getreidesorten. Dann ist es so, dass wir überhaupt keine Zusätze einfach zusetzen und wir haben alles aus der Region. Also es ist einfach wirklich völlig transparent, wo kommt es her, wer hat es angebaut. Aber ich sage jetzt mal, in dem Fall ausschlaggebend ist schon die Backqualität auf jeden Fall.
Das heißt für den Laien?
Das heißt für den Laien, dass einfach unsere Mehle einfach besser backfähig sind und einfach, sage ich mal, das Backergebnis deutlich besser wird. Vom Backvolumen und ich denke auch geschmacklich. Also das ist so, wir legen da auch Wert, Sorten anbauen zu lassen, die halt einfach noch besser schmecken. Das ist aber dann unser großes Geheimnis. Und da gibt es natürlich verschiedene Parameter, die einfach, sage ich mal, bei den Backeigenschaften mit einfließen. Das heißt im Endeffekt eben diese Inhaltsstoffe. Beim Roggen ist es jetzt so, da ist immer ganz wichtig die Enzymaktivität. Wenn zu wenig drin sind, dann wird das Gebäck vielleicht auch nicht so schön braun gebrannt, sondern es wird dann eher ein bisschen heller. Und da gibt es verschiedene Faktoren. Ist natürlich auch Einfluss. Ist es Mehl, ist es hell, ist es dunkel, grob, ist es fein? Und da kommt natürlich jetzt so vieles zusammen, wo man sagt, okay, das entspricht halt einer gewissen Backfähigkeit. Das ist natürlich klar, dass ein Vollkornmehl nicht so schön volumig und nicht so gut backfähig ist als wie ein helles Mehl. Aber das machen halt im Endeffekt dann einfach auch die Schalenanteile aus, die das Ganze einfach beschweren.
Wie schaut denn jetzt zum Beispiel die Backeigenschaft von Emma aus? Was machen Sie aus Emma?
Also Emma wird ja hauptsächlich zum Brotbacken verwendet. Also viele machen dann einfach Vollkornbrote draus, die dann einfach in der Kastenform einfach rausgebacken werden. Viele nehmen das auch her, um Semmeln zu backen oder einfach irgendwelche Urkornfladen, also so wie Flammkuchen. Emma hat jetzt einfach weniger Protein, einen weichen Kleber. Das heißt, die Gebäcke werden einfach flacher und haben eher von den Backeigenschaften natürlich nicht so gute wie jetzt Weizen.
Und sind aber intensiver im Geschmack?
Sind auf jeden Fall intensiver und kräftiger im Geschmack als wie eben der normale Weizen.
Und wie schaut es mit Rotkornweizen aus? Überhaupt Rotkornweizen habe ich vorher noch nie gehört gehabt. Was ist das für ein Getreide? Wo kommt das her? Und für was sollte man das verwenden? Kann man das verwenden?
Also man muss sich das jetzt so vorstellen, das sieht ja aus wie ein normaler Weizen, bloß der hat einfach eine rot-granatfarbene Schale. Und dieser Weizen stammt ja ursprünglich aus dem afrikanischen Raum und wird aber, sage ich mal, schon seit über einem Jahrzehnt eben auch in Deutschland eben angebaut. Und der Rotkornweizen, der hat natürlich jetzt, sage ich mal, weil es ja auch eine Ursorte ist, der hat auch nicht so viel Proteingehalt als wie ein normaler Weizen. Aber er hat dafür unheimlich gute Geschmacksnuancen. Wenn Sie damit backen, das schmeckt fast wie wenn Sie Nüsse drin hätten. Er ist unheimlich intensiv und vor allem, wenn man sagt, man macht jetzt selber noch ein Walnussbrot oder man macht auch Feingebäck, auch Mürbgebäcke, das schmeckt unheimlich gut und man kann dann mit dem Rotkornweizen unheimlich intensiv schmackhafte Sachen daraus backen. Und diese rote Farbe, die kommt von diesen Anthocyanen, die eben in der Schale enthalten sind und dann bekannt sind, gegen freie Radikale einfach zu wirken dann, also fürs Immunsystem.
Also praktisch Schönheitsgetreide.
Also schön und gesund.
Und wie schaut es mit dem Gelbmehlweizen aus?
Das ist eine alte Weizensorte, die ganz viel Carotinoide enthält, wie zum Beispiel das Einkorn.
Also den Gelbmehlweizen, für was verwende ich den?
Den kann man jetzt, sag ich mal, einfach verwenden statt Hartweizenmehl, also zur Nudelherstellung, zur Spätzleherstellung. Das hat ja dadurch den Vorteil, dass eine unheimlich schöne gelbe Farbe ergibt dann und das Mehl auch so ein bisschen, möchte ich sagen, süßlicher schmeckt, aber für Kleingebäcke ist es auch wunderbar zu verwenden.
Ein Stichwort Hartweizen. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Hartweizen und Weichweizen? Hartweizen kennt man also aus italienischen Nudeln, die eigentlich ausschließlich aus Hartweizen hergestellt werden. Warum ist der bei uns eigentlich nicht so verbreitet?
Das hängt dann damit zusammen, weil einfach der Hartweizen bei uns jetzt nicht so gut wächst, weil der Hartweizen selber als Pflanze, der braucht halt unheimlich viel Sonne und Wärme. Und da ist es natürlich jetzt so, wenn man sagt, man befindet sich da jetzt irgendwie gerade so im Voralpenland, dann ist es halt ein bisschen schwierig, diesen Hartweizen einfach zu kultivieren. Der, wie eben der Name schon sagt, das ist ein ganz harter Weizen. Man kann jetzt einfach mit den Hartweizen eher so grieselige Sachen eher herstellen. Also man sagt jetzt Grieß und Mehl. Und der ist natürlich jetzt von den Backeigenschaften her, ist natürlich ein normaler Weizen besser zu verwenden für Gebäcke oder sei es für Kuchen als wie der Hartweizen. Der hat ein bisschen andere Eigenschaften.
Jetzt gibt es ja auf diesen Mehltüten, die wir so kaufen, bestimmte Bezeichnungen, nämlich sogenannte Typenbezeichnungen. Das normale Haushaltsmehl in Deutschland zum Beispiel ist die Type 405. Was bedeutet das?
Also die Type gibt ja immer den Mineralstoffgehalt vom Mehl an. Man muss sich das so vorstellen, dass also ein Gramm Mehl bei 800-900 Grad verbrannt wird in so einem kleinen Schälchen. Das nennt man Muffelofen. Und praktisch dieser Rückstand, der in dem Schälchen übrig bleibt, das sind die Mineralstoffe, die ein Mehl beinhaltet. Und das wird dann einfach rückgewogen. Und dementsprechend, wie viel Mineralien übrig bleiben, dann wird diese Type dementsprechend bestimmt. Je dunkler ein Mehl ist, je mehr Mineralien hat es. Und dann heißt es dann, je mehr befindet sich dann in dem Schälchen, wenn man das dann verbrennt. Und das ergibt diese Type dann. Das ist nur eine Angabe einfach von den Mineralstoffen, die im Mehl enthalten sind.
So, es gibt jetzt zum Beispiel die Type 550, die Type 812, 1050, 1200, 1600 bis 1700. Das ist das Backschrot. Für was verwende ich die verschiedenen Typen?
405 wäre das normale Haushaltsmehl, eben für Gebäcke, Kuchen. Und 550, das ist eigentlich so das klassische Bäckermehl, das die Bäckereien einfach verwenden für Semmeln und Brezen. Generell wird es auch gern verwendet, einfach im normalen Haushaltsbereich, eben für Pizza oder für Ciabatta und Baguette. Da wird dann dieses Mehl hauptsächlich eingesetzt. 812, das ist dann eher schon so ein Mehl, wo man sagt, eher mehr für Landbrot, wenn es so ein bisschen herzhafter werden soll. Oder auch für Mischbrote und eben auch das 1050. Da befinden sich, sage ich mal, schon mehr Randschichten drin. Das wird jetzt, sage ich mal, für kräftige Gebäcke verwendet und hauptsächlich zum Brotbacken. 1200, bei uns ist jetzt, sage ich mal, eher so in Südbayern jetzt vielleicht nicht so eine gängige Type. Das wird eigentlich eher hauptsächlich so in Norddeutschland verwendet. Und genauso ist es mit der Type 1600. Also das wird eher sehr, sehr wenig verwendet. Und 1700, da ist halt einfach, sage ich mal, der Backschrot selber. Und früher war es 1700, war eigentlich Vollkornmehl. Das ist ja eigentlich in dem Fall ist jetzt 1700 eigentlich nur als Deklaration für den Backschrot und Vollkorn hat die gleiche Type, aber das wird jetzt, sage ich mal, einfach generell Vollkorn ist halt Vollkorn. Was wir vielleicht da noch vergessen haben, es gibt ja noch das Wiener Griesler, das griffige Mehl. Das ist auch mit der Type 630 gleichzusetzen. Das nimmt man halt für Biskuit, Spätzle, alles, was luftig locker werden muss oder soll. Oder auch für Dampfnudeln, das ist da unheimlich super zu verwenden. Oder wenn man mal was meliert, wenn man mal also panieren, melieren, da ist natürlich das Wiener Griesler ideal dafür.
Also zum Beispiel, um das Schnitzel zu panieren, ist der Wiener Griesler wesentlich besser als das normale Type 405.
Genau, das macht es halt dann noch knuspriger.
Knuspriger. Ja. Wenn ich jetzt Mehl kaufe, wie lange hält denn ein Mehl?
Das ist wieder abhängig von den Typen. Also je heller ein Mehl ist, je länger kann man es einfach lagern. Also generell ist einfach ganz helles Mehl ein Jahr haltbar. Und je dunkler das Mehl ist, je kürzer. Also Vollkornmehl bis zum halben Jahr und jetzt mittlere Typen dann ein Dreivierteljahr. Also und man sollte generell immer Mehl kühl und trocken lagern. Kühl und trocken ist da die halbe Miete, dann hält sich das wunderbar.
Radio Slow Food ist ja heute zu Gast bei einer Müllerin in der Drax-Mühle in Recht-Mehring bei Haag in Oberbayern, Monika Drax. Die Müllerin ist selbst auch begeisterte Bäckerin.
Ich habe sogar auch schon zwei Backbücher geschrieben. Ja, ich backe halt total gern Kuchen, Brot, alles, was man einfach aus den verschiedenen Mehltypen herstellen kann. Das ist auch eine große Leidenschaft von mir.
Was sind denn Ihre Tipps? Wie gelingt mir ein Brot?
Wichtig ist es, wie eben auch schon Slow Food sagt, also man soll sich auch ein bisschen Zeit nehmen und die braucht man halt unter anderem auch beim Brotbacken. Wenn man gutes Brot will, braucht man einfach dann Zeit dazu, dass einfach dieser Teig auch richtig reifen kann. Und dann braucht man halt auch nicht zu viel Hefe und dann schmeckt man auch die Hefe nicht raus. Also da gibt es unheimlich gute Rezepte, die wir auch zur Verfügung stellen oder auch in den verschiedenen Büchern, wo man das auch noch nachlesen kann. Und da ist es wirklich so, wenig Hefe, viel Zeit, den Teig einfach ruhen lassen und dann bekommt man wunderbare Ergebnisse raus.
Werden Sie Mitglied im LoRa-Förderverein oder spenden Sie uns. Informationen und Beitrittsformulare gibt's unter www.lora924.de oder rufen Sie uns an unter der Telefonnummer 480 2851. Noch einmal 480 2851.
Unser täglich Brot gib uns heute. Radio Slow Food heute zum Thema Mühlen und Mehl. Und da darf das Brot nicht fehlen. Brot ist seit alters her ein Grundnahrungsmittel, praktisch ein biblisches Produkt, wenn man so will, aufgeladen mit Religion und Geschichte. Das Brot in all seinen Formen, vom einfachen Fladen bis zu den unzähligen Brotspezialitäten, die wir heute kennen, hat tatsächlich Jahrtausende überdauert. Die deutsche Brotkultur soll mit 3200 im deutschen Brotregister eingetragenen Sorten in die Liste des immateriellen UNESCO-Kulturerbes aufgenommen werden. Laut Ermittlungen der Gesellschaft für Konsumforschung im Auftrag des Deutschen Bäckerhandwerkes wurden in Deutschland 2018 42 Kilogramm Brot pro Kopf verzehrt. Am liebsten ist den Deutschen nach wie vor und nach dieser Untersuchung immer noch das Mischbrot, gefolgt von Toastbrot. Diese beiden Brotsorten machen über 50% des Brotkonsums aus. Ob das gesund ist, darüber könnte man jetzt streiten. Der Anteil der Vollkornbrote, Schwarzbrote liegt bei nur knapp 10% und der von Dinkelbrot sogar bei nur knapp 3%. Heute kaufen wir unser Brot bestenfalls beim Bäcker, der noch handwerklich Brot bäckt, aber immer häufiger auch in der Menge sicher am meisten im Backshop, im Supermarkt oder im Discounter. Und die Preisunterschiede sind wirklich enorm. Deshalb die Frage an Sabine Hülsmann von der Verbraucherzentrale in Bayern. Wird eigentlich das Mehl für Großbäckereien, für industrielle Backwaren anders hergestellt oder behandelt als das Mehl aus der Mühle von Monika Drax?
In der industriellen Fertigung, da ist es ganz wichtig, dass die Fertigung schnell läuft, dass sie effizient läuft, kostengünstig ist vor allen Dingen. Und deswegen gibt man den Mehlen gerne diese Mehlbehandlungsmittel hinzu, die quasi die Mehle standardisieren, dass man immer das gleiche Backergebnis rauskommt, egal was am Anfang reingegeben wurde.
Und was sind das für Mittel?
Da gibt es eine riesige Auswahl. Am bekanntesten ist sicherlich die Ascorbinsäure, die wir auch als Vitamin C kennen. Die wird aus verschiedenen Gründen diesen Mehlen zugegeben. Einmal verlängert es die Haltbarkeit des gemahlenen Mehls, was ja eigentlich eine recht gute Eigenschaft ist. Wenn Mehl gemahlen wird, dann muss das eine gewisse Zeit reifen, dass die Stärke abgebaut wird, zum Teil schon in Zucker, und dass die Backeigenschaften sich einfach entwickeln. Und Ascorbinsäure verschnellt diesen Prozess, der normalerweise so 2 Wochen dauert, auf knapp 2 Tage.
Was beschleunigt den Prozess also.
Genau, das macht es dem Müller einfacher, der nicht so große Mengen an Lagerfläche braucht. Und dann hat es noch eine gute Eigenschaft, zum Beispiel, dass sich die Stabilität während des Backens verbessert und das Gashaltvermögen besser, also das Gas, das sich entwickelt beim Gehen des Teigs, dass das besser gehalten werden kann. Also Ascorbinsäure ist so ein Tausendsasser, der gerne eingesetzt wird.
Ist es dann auf den Mehlpackungen gekennzeichnet?
Wenn wir Mehl im Supermarkt kaufen und es eingesetzt wird, dann würde das auch tatsächlich draufstehen. Habe ich ehrlich gesagt auch noch nicht drauf geachtet, muss ich jetzt mal machen, ob das wirklich auch bei den Mehlen für die Verbraucher enthalten ist. Bei den Großpackungen, die Großbäckereien kaufen, da steht es mit Sicherheit drauf, aber das erfahren wir als Verbraucher ja erstmal nicht.
Was sind denn noch weitere Mehlbehandlungsmittel?
Es gibt dann noch Mittel, die zum Beispiel helfen, dass das Brot oder die Semmel nicht so schnell altbacken wird. Da gibt es verschiedene Mittel auch, die das bewirken, zum Beispiel das Lecithin, das man auch als E322 kennt, oder ein ganz komplizierter Begriff, das Calciumstearyl-2-Laktat hat die E-Nummer 482. Die bewirken, dass das Brot nicht so schnell altbacken wird. Und dann gibt es auch noch zum Beispiel das Cystein oder L-Cystein. Das macht, dass der Teig schön geschmeidig wird fürs Kneten und nicht klebrig wird.
Diese E-Nummern müssen ja eigentlich gekennzeichnet sein.
Das kommt ein bisschen drauf an, weil wenn Sie es beim Bäcker selber kaufen, da kaufen Sie lose Ware und da sind die Zutaten keine Pflichtangabe. Also da erfahren Sie es als Verbraucher erstmal nicht. Sie erfahren es nur, wenn Sie verpacktes Brot kaufen. Und da müssen alle Zutaten und Zusätze und Zusatzstoffe gekennzeichnet werden. Es gibt allerdings auch einige von diesen Zusatzstoffen, die quasi technischer Hilfsstoff sind. Und technische Hilfsstoffe, die werden während des Prozesses benötigt, sind aber im Endprodukt nicht mehr wirksam. Und wenn man so ein Mittel verwendet hat, dann ist es ja quasi im Endprodukt nicht mehr enthalten und dann muss es auch nicht deklariert werden.
Bei den Bäckereien liegen doch oft Nachschlaglisten aus, wo gekennzeichnet ist, welche Zusatzstoffe in den Produkten drin sind.
Ja, das ist einmal, also es gibt eine Liste mit der Allergenkennzeichnung. Es gibt 14 Hauptallergene, die jetzt gekennzeichnet werden müssen und das kann man nachschlagen. Und wenn Zusatzstoffe verwendet wurden, dann kann man es auch nachsehen oder es steht manchmal auch direkt am Produkt dran direkt. Aber da stehen nur die Überbegriffe, zum Beispiel enthält Konservierungsstoff, enthält Phosphat, enthält Farbstoff, so. Aber man erfährt nicht, welcher Farbstoff jetzt im Speziellen verwendet wurde, sondern nur das, was verwendet wurde.
Also eigentlich besser den Bäcker wählen, der ohne diese Zusatzstoffe auskommt. Was macht denn eigentlich jetzt den Unterschied aus zwischen den Broten, die jetzt ein, sagen wir mal, Hofpfister bäckt, im Vergleich zu dem Brot, was ich im Discounter kaufe?
Ja, der Hauptunterschied ist vermutlich die Zeit tatsächlich. Also handwerklich hergestellt, da wird der Sauerteig oder der Hefeteig wirklich traditionell hergestellt und der braucht einfach seine Zeit, bis er geht und bis er sein Volumen entwickelt hat und deine Backeigenschaften so entwickelt hat. Das kann teilweise bis zu 24 Stunden dauern bei einem vernünftigen Sauerteig. Und diese Zeit wird einfach heutzutage den Broten nicht mehr gegeben. So viel Zeit haben die großen Bäckereien nicht mehr und möchten sie auch nicht mehr den Broten lassen. Und dafür werden dann auch diese Mehlbehandlungsmittel oder Emulgatoren zugegeben, die viele Prozesse einfach abkürzen.
Es sind auch doch viele Enzyme oft, die dazugegeben werden?
Ja, Enzyme werden auch verwendet. Das sind so Amylasen, Alpha-Amylasen, die den Stärkeabbau voranbringen und auch alles ein bisschen schneller vorantreiben.
Jetzt haben wir ja in Deutschland eine sehr, sehr große Auswahl an Brot und an Semmeln und vor allen Dingen eigentlich in jeder Bäckerei gibt es unzählige Sorten. Da kommt dann dieses Thema Backmischungen ins Spiel, denn kein Bäcker kann diese ganzen Mischungen mit Körnern, mit allen möglichen Nüssen, was da immer drin ist, selbst herstellen. Das heißt, es werden Backmischungen verwendet.
Ja, das ist vermutlich tatsächlich mittlerweile die Regel geworden. In diesen Backmischungen ist, wie Sie schon gesagt haben, auch wirklich von A bis Z alles drin. Also nicht nur das Mehl und die Körner, sondern ich gehe davon aus, dass auch gleich Hefe, also Trockenhefe, wenn es ein Hefebrot wird, enthalten ist und dann halt auch schon diese Mehlbehandlungsmittel, sowas wie Ascorbinsäure oder Emulgatoren, die einfach dem Bäcker das so leicht machen, dass er nur noch die Flüssigkeit zugibt und es in die Maschine wirft, die dann das Kneten für ihn übernimmt. Und das war es dann schon. Und was auch viele Verbraucher, die wissen nicht ganz genau, was eigentlich Vollkornbrötchen oder Vollkornbrot eigentlich bedeutet. Weil wenn es im Vollkorn im Begriff mit drin steht, dann kann man davon ausgehen, dass mindestens 95% tatsächlich aus vollem Korn bestehen. Bäckereiverkäufer wissen das auch oft nicht. Wenn ich eine Vollkornsemmel bestelle, dann werden mir ganz, ganz viele angeboten, wo überall Körner oben drauf sind. Aber die in seltensten Fällen sind es wirklich Vollkornsemmeln, sondern einfach nur Semmeln mit Körnern oben drauf. Aber wenn man dann nochmal genau nachfragt, wo wirklich Vollkorn drin ist, dann sind es meistens nur noch ein oder wenn vielleicht sogar zwei Sorten zur Auswahl.
Und was heißt dann Mehrkorn?
Dass verschiedene Körner verwendet wurden. Da sind dann vielleicht Leinsamen mit drin und Sesam mit drin und Roggen und Weizen oder sowas. Also mehrere verschiedene Getreidearten oder Saaten, dass man das Mehrkorn nennen darf.
Was macht denn den Unterschied aus zwischen Biobrot und konventionell hergestelltem Brot in Bezug auf diese Zusatzstoffe? Was ist da erlaubt und was ist da nicht erlaubt?
Im Biobereich sind insgesamt sehr, sehr viel weniger Zusatzstoffe erlaubt wie im konventionellen Bereich. Es sind mittlerweile im konventionellen über 300 Zusatzstoffe erlaubt. Bei den Mehlbehandlungsmitteln sind auch in der EU Bio-Öko-Verordnung Mehlbehandlungsmittel zulässig, zum Beispiel die Ascorbinsäure. Allerdings ist die Herstellung dann wieder anders geregelt. Im konventionellen Bereich wird Ascorbinsäure ganz häufig mit Bakterien hergestellt, die gentechnisch manipuliert wurden. Das darf man im Bio-Bereich schon mal nicht. Und wenn man dann auf Produkte zurückgreift von Bio-Anbauverbänden, wie zum Beispiel Demeter, Bioland oder Biokreis, die verzichten vollständig auf diese Mehlbehandlungsmittel. Das steht in deren Statuten und da kann man sich darauf verlassen, dass man dann Produkte ohne Mehlbehandlungsmittel bekommt.
Radio Slow Food heute zum Thema Mühlen und Mehl. Wir waren bereits zu Besuch bei der Müllerin Monika Drax in Rechtmehring bei Haag in Oberbayern, einer Mühle, die ausgesuchte Mehle aus alten Getreidesorten herstellt. Wir haben über den Unterschied von industriell hergestelltem Mehl und Brotsorten zu handwerklich hergestelltem gesprochen. Und als letzten Beitrag in diesem Mehlbrevier geht es jetzt endlich um die Praxis. Noch 3,5 Wochen, dann ist der erste Advent und Weihnachten kommt eh immer schneller, als man denkt. Also Zeit, sich mit dem Thema Plätzchenbacken zu beschäftigen. Ich habe ja das Glück, eine Expertin auf diesem Gebiet in meiner Familie zu haben. Meine Tochter Franziska. Hallo Franzi.
Hallo.
Als berufstätige junge Frau hast du ja nicht unbedingt so viel Zeit zum Backen, aber trotzdem den Ehrgeiz, jedes Jahr wirklich viele Sorten zu machen. Wie viele denn eigentlich?
Also zusammengezählt, Lieblingssorten der Familie plus ein paar extravagante neue Sachen, komme ich eigentlich jedes Jahr auf 15 bis 18 Sorten.
Und dazu noch Lebkuchen und Stollen, also das ist schon eine ganz schöne Menge. Und du hast dafür so eine ganz bestimmte eigene Methode entwickelt und die hast du Lean Baking genannt.
Genau, also Lean Baking ist abgeleitet von der japanischen Managementmethode Lean Management aus der Automobilindustrie. Das haben die erfunden, um den gesamten Produktionsprozess schlank zu halten und haben einen Kerngrundsatz, der heißt MUDA. Das bedeutet keine Verschwendung, also keine Verschwendung von Zeit und Ressourcen. Und angewendet aus Plätzchenbacken heißt es dann, dass ich beim Backen oder bei der gesamten Produktion Teige backen, ausstechen, verzieren, dekorieren, die für die Arbeitszeiten schon mal die Schritte quasi parallelisiere. Das heißt, während zum Beispiel die Makronen im Ofen backen, tue ich andere Plätzchen, die schon fertig gebacken sind, mit Zuckerguss überziehen oder glasieren oder mit Marmelade zusammensetzen. Das heißt, ich habe auf der einen Seite 3 Stunden, wo die Plätzchen backen, die arbeiten da drüben und ich arbeite parallel in den 3 Stunden und mache andere Plätzchen fertig. Also ich warte nicht oder ruhe mich nicht und muss nicht warten, bis irgendwas fertig ist und das der Reihe nach machen, sondern habe das parallel.
Du hast einen richtigen Plan dafür.
Genau, also ich habe schon einen Plan dafür, wie lange auch was braucht, wie lange ich brauche, um zusammenzusetzen, welche Backzeiten ich habe, an Makronen vor allem, dass das dann halt nebeneinander laufen kann, dass ich da die Zeit, die ich habe am Wochenende ja eigentlich nur und am Abend optimal ausnutzen kann, um ratzfatz so in einer Woche meine Sorten durchzubacken.
Also du fängst dann am Donnerstagabend an. Mit was?
Ich gehe vorher einkaufen, dass ich schon mal alles, was ich brauche, da habe, dass ich nicht zwischendurch wieder losrennen muss, um nochmal mir die Zutaten zu beschaffen. Also das ist wie dieses Kanban aus dem Lean Management. Die haben dann auch ihre Kisten, ihren Bausatz, was sie dann für den einen Arbeitsschritt brauchen, schon alles bereitgestellt, dass die dann nicht nochmal vom Band wegrennen müssen, um alles zu holen. Das ist das Erste, das mache ich schon irgendwie unter der Woche. Am Donnerstagabend tue ich dann alle Plätzchenteige schon mal kneten, zubereiten und in den Kühlschrank. Und da ist auch wieder das Thema Rüstzeiten wichtig. Da fange ich dann an, alle hellen Teige erst einmal in der Schüssel zu kneten. und die kratze ich halt ordentlich aus. Dann kommen die mit Nuss dran und zuletzt die mit Schokolade und dann wird die Schüssel gespült, weil sonst würde ich ja jedes Mal wieder ein paar Minuten Zeit verlieren fürs Schüsselspülen.
Ja, und mit der Rüstzeit geht es dann ja weiter beim Ausstechen. Also da kann man nämlich auch das rationalisieren.
Genau, also beim Ausstechen ist so, Rüstzeit bedeutet ja ein Plätzchen Ausstecher nehmen und ausstechen, Plätzchen auf das Backblech setzen, wieder zurück und neuen Ausstecher aussuchen, überlegen, welchen nehme ich jetzt und wo passt der hin. Und deshalb überlege ich da immer gar nicht erst lange, sondern nehme einen Ausstecher für eine Sorte oder für einen ausgerollten Teig und mache das zack, 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 weil dann bleiben sie mir auch nicht kleben. Und ich muss es nicht nochmal ausrollen und habe natürlich nicht diesen minimalen Zeitverlust vom Plätzchenformwechsel.
Also das schaut so aus, dass du dann einen Teig, also der wird ja immer in so Portionen abgestochen und ausgerollt, so eine Runde nur Sterne, eine Runde nur Herzen, eine Runde nur Vögelchen und so weiter.
Genau. Weil dann muss ich nicht wechseln. Ich habe dann vielleicht ein bisschen mehr Abfall, da ich das nicht optimal ausnutzen kann, die ausgerollte Fläche. Aber ich bin trotzdem schneller im Ausstechen und mir bleibt der Teig nicht kleben. Weil wenn er warm wird, dann bleibt er ja kleben und dann muss ich ihn doch wieder irgendwie zusammenkneten und neu ausrollen und brauche wieder länger. Also eine Sorte für einen ausgerollten Teig.
Dann geht es ja dann auch um das Thema Verschwendung und da sollte weder Zeit noch Material verschwendet werden. Bei den Plätzchen, wie organisierst du das, dass du zum Beispiel keine Reste hast? Dann? Weil normalerweise kauft man ein und dann bleibt irgendwas übrig. Da bleibt ein Eiweiß übrig, da bleiben Nüsse übrig. Da steht dann noch ein Rest Zucker von der Glasur rum oder so.
Ich schaue zum Beispiel bei den Eiern immer darauf, dass ich eine Eibilanz habe, also dass die aufgeht. Dass ich auf der linken Seite die Eiweiß, auf der rechten Seite die Eigelb habe. Dass ich die Sorten, die ich mir aussuche, schon danach aussuche, dass halt die Eibilanz aufgeht. Geht am Ende.
Also keine restlichen Eiweiß im Kühlschrank rumstehen?
Keine restlichen Eiweiß, die dann da rumstehen, die man dann nach 2 Wochen wegschmeißt oder so, wenn man doch keine Makrone mehr backt. Dann das Thema Zuckergussglasur. Da mache ich es immer so, dass ich die Zimtsterne werden ja glasiert, dann mache ich ausreichend Zuckerguss. Und was mir dann übrig bleibt, weil das immer ein bisschen schwierig ist für eine Planung her bei den Zimtsternen, das wird dann wieder mit Zitronensaft quasi gestreckt und kommt dann auf meine Butterplätzchen, dass die dann mit Zuckerguss glasiert werden. Und was da dann wieder übrig bleibt, landet im Zweifelsfall in den Lebkuchen am Ende.
Und wie ist es zum Beispiel, machst du das doch auch mit dem Vanillezucker bei den Vanillekipferln? Da braucht man sehr, sehr viel Zucker, um die schön da drin wälzen zu können.
Genau, also da ist es halt vor allem lästig, wenn man dann sparen muss gegen Ende, dass man keinen Vanillepuderzuckerrest hat, sondern das nehme ich immer üppig und alles, was da übrig bleibt, landet entweder in den Zimtsternen, in der Glasur oder auf dem Stollen, dass das dann für den Puderzuckerüberzug vom Stollen verwendet wird. Das heißt, die Vanillekipferl backe ich eigentlich immer ziemlich am Anfang von meinem gesamten Produktionsprozess und zum Schluss kommen eigentlich die Lebkuchen und der Stollen dran, weil vor allem die Lebkuchen sind dankbare Resteschlucker.
Zum Beispiel auch von den Zimtsternen.
Genau, von Zimtsternen, die werden auf einer Mischung aus sehr gemahlenen Mandeln und Zimt ausgerollt, damit sie nicht festkleben. Das ist die einzige Methode, die ich festgestellt habe, dass der Zimtstern nicht an der Arbeitsplatte kleben bleibt. Und damit man da nicht sparen muss, was dann ja auch wieder Zeit kostet, nehme ich halt üppig Mandeln und Zimt und was da übrig bleibt, das ist meistens eine Handvoll noch, das landet dann auch wieder in der Lebkuchenmasse mit drinnen, weil da passen Zimt und Mandeln gehören da sowieso rein.
Also obwohl das so betriebswirtschaftlich und rational klingt, dieses Lean Baking, ist es doch tatsächlich eine durchaus Slow Food adäquate Methode, Plätzchen zu backen, indem man eben Ressourcen in jeder Hinsicht spart.
Genau, und vor allem auch die alten Rezepte weg. Also ich habe ja ganz viele Rezepte noch von meiner Oma, wo nur die Zutaten angegeben sind und ich mir jedes Jahr nochmal neu überlege, wie hat sie das nochmal gebacken. Aber das ist einfach eine alte Technik. Ich verwende jetzt keine Hilfsmittel, sondern einfach nur das Mehl, ganz normales, griffiges oder glattes Mehl, je nach Sorte. Und Grundzutaten und einfach natürliche Produkte und achte darauf, dass wenn ich die ganzen Plätzchen zusammenstelle, ich verschiedene Geschmäcker habe. Also Einmal mit Schokolade, mit Zimt, mit Nuss, dass sie sich auch vom Geschmack her unterscheiden und halt ein schönes Gesamtbild geben auf dem Plätzchenteller, dass ich Sterne, Herzen, alles habe, aber nicht zu unruhig wird, sondern eine Sorte hat meistens eine Form bei mir.
Und außerdem sind deine Plätzchen berühmt dafür, dass sie sehr filigran sind, dass sie sehr klein sind. Das heißt, also der große Vorteil dabei ist, man kann auch mehrere davon essen.
Genau, also ich mache viele kleine Plätzchen und ich habe natürlich auch eine Devise. Ich habe maximal 2 Arbeitsschritte pro Plätzchen. Sprich, ich tue sie entweder ausstechen und sofort mit Eigelb bestreichen oder ausstechen, zusammensetzen, ausstechen, glasieren oder in Rollen wickeln und schneiden und backen, dass ich da keine Türmchen baue oder dann noch Marzipanschichten dazwischen hänge, sondern das hat eigentlich meistens maximal 2 Arbeitsschritte pro Plätzchen.
Manchmal 3.
3 ist das absolute Maximum. Ausstechen, mit Marmelade füllen und Schokolade überziehen. Aber selbst da bin ich mittlerweile beim Ressourcenschonen, sondern tue nur noch Schokostreifen drüber machen. Also man kann locker 7 Plätzchen an einem Wochenende schaffen, auch als ungeübter Plätzchenbacker.
7 Plätzchen an einem Wochenende, okay. Welche und welcher Reihenfolge?
Also was ich oft mache, ist Vanillekipferl. Dann Mohnblumen dazu, dann hatte ich immer die Spitzbuben dabei, Buttergebackenes. Wenn man dann noch ein paar Kolatschen macht, die man schön rollt und also Schwarz-Weiß-Gebäck als Rolle dazwischen und Heidesand mit Orange und Kardamom. Also man muss halt auch darauf achten, wenn man sich die Plätzchen zusammenstellt, was immer eine dankbare Angelegenheit ist, Makronen, weil dann kann man parallel was anderes dekorieren. Und wenn man Plätzchen aussucht, die zum Beispiel zur Rolle gemacht und dann in Scheiben geschnitten werden, weil die sind natürlich viel schneller als die ausgestochenen. Also wenn man dann einen Mix hat aus ausgestochenen, geschnittenen, gerollten und mit Makronen gespritzten Plätzchen, dann schafft man das ganz gut.
Radio Slow Food verabschiedet sich für heute. Wir wünschen eine geruhsame Vorweihnachtszeit, immer alles schön slow machen und viel Spaß beim Backen. Ein Brotrezept von Monika Drax finden Sie auf der Homepage von Radio Lora. Rezepte und Informationen zum Thema Lean Baking auf der Internetseite www.meine-damen.de.